41, schön, dass ihr uns runtergeladen. Ja, euch könnte es schon aufgefallen sein, dass ich heute mir einfach mal Lust habe, auszugucken. Schreibt mir einfach mal, wie es gefällt. Außerdem könnte euch vielleicht unser neues Intro aufgefallen sein. Das haben wir gebastelt aus dem Song Penguin Planet von der Gruppe Void and Main. Das war Bestandteil des Open Music Projekts beim Linux-Tag 2002. Linux-Tag, das ist auch direkt mein nächstes Stichwort. Vielleicht habt ihr schon unsere Spezialsendung gehört. Wer nicht, unbedingt noch runterladen. Aber wir haben noch mehr vom Linux-Tag, das stellen wir euch nach und nach online und wir werden euch in den nächsten Sendungen auch noch damit beglücken. Sendung 41, das sind unsere Themen. Maurice stellt euch GNOME 2 Programmierung vor. Außerdem war Mario Schröder beim Lookcamp. Und ich habe noch ein kleines Experiment. Wir kommen aber zuerst zu einem anderen Thema. Am 29. Juli 2003 jährt sich der Todestag von Wau Holland, einem Gründungsmitglied des Chaos Computer Club, zum zweiten Mal. Wir möchten in dieser Sendung an ihn erinnern.
Bei einem meiner Streifzüge durch ich auf einen Nachruf von Herwart Holland Moritz, vielensichtlich besser bekannt als Wau Holland. Wau Holland und der Chaos Computer Club gehören gedanklich zueinander und so suchte ich nach Themen rund um den Chaos Computer Club und Wau Holland. Bedenklich ist die doch hohe Todesrate unter den Gründern des Chaos Computer Clubs. Interessant fand ich aber auch, wie viel doch einen Nachruf verfasst haben. Das Netz lebt, es ist ein Schlagewerk geworden. Wau Holland war sicherlich einer derjenigen, der einen bleibenden Eindruck hinterließ. Schon allein durch sein aus dem Rahmen fallendes Aussehen erregte der Freidenker Aufsehen. Eine ergrauende Wuschelmähne ging in den letzten Jahren in einen mindestens genauso struppigen Vollbart über. Mit blauer Latzhose verhalf ihm selbst im bunten Volk der Hacker zum Status eines Paradiesvogels. Der Mitbegründer und Alterspräsident des legendären deutschen Hackerclubs Chaos war erstmals zusammen mit seinen Clubfreunden in den Schlagzeilen geraten, als der CCC 1984 eine Sicherheitslücke im Bildschirmtextsystem der Deutschen Bundespost entdeckte. Der CCC und Holland machten immer wieder auf Sicherheitslücken in Computersystemen aufmerksam sich für die Informationsfreiheit ein. Als Verfechter der Meinungsfreiheit und erbitterter Gegner jeglicher Zensur zog sich Holland jedoch auch Kritik aus der Computerindustrie und aus Sicherheitskreisen zu. Wau Holland schrieb damals für die Berliner Taz über Themen, die ihn bewegten. Angeregt von der Resonanz, die seine Artikel und eine Anzeige zur Suche nach Gleichgesinnten hervorrief, trieb er in den Räumen der Taz die Gründung des Chaos Computer Clubs voran. Auch eine Computerzeitschrift wollte er gründen, so schrieb er in der Taz. 80 Vorbestellungen, die bei ihm eintrudelten, waren die Geburt der Datenschleuder. Der Computer ist nicht nur ein Spielzeug und Werkzeug, sondern auch ein neues Medium, lässt sich in der Erstausgabe über die soziale Sprengkraft des Rechners nachlesen. Die Datenschleuder entwickelte sich zum wissenschaftlichen Fachblatt. Vor den spektakulären NASA-Hacks Mitte der 80er und lange vor der Geburt des World Wide Web entdeckte die Szene zunächst den Bildschirmtext BTX der Deutschen Bundespost als neue Spielwiese. Über Nacht wurde der CCC 1984 mit seinem legendären BTX-Hasper-Hack bekannt. Nachdem man eine Schwachstelle im BTX-System auf einer Fachtagung vorgestellt hatte und die Postler dies nicht für ernst nahmen, entschloss man sich, diesen Fehler nachzuweisen. Mithilfe eines Basics-Programmes rief man von Freitag auf Samstag eine Nacht lang eine gebührenpflichtige Seite auf und erbeutete so 134.000 D-Mark. Machte man den Hack öffentlich und gab das Geld zurück. Denn eine der wichtigsten Club-Maxime ist es, ohne destruktive oder kriminelle Absichten auf Fehler im System hinzuweisen. Gerade Wau Holland hatte ganz in diesem Sinne die Ehre des Clubs immer wieder hochgehalten und auf die Einhaltung der Hackerethik gepocht. Das wichtigste Prinzip beim Hacken, Offenheit, pressbar zu sein, diese. Wenn man sein Wissen weitergebe, um Fairness gegenüber allen Beteiligten bemüht sei und das Prinzip No Hacks for Money beachte, könnte seiner Meinung nach beim Hacken eigentlich nichts schiefgehen. Frau Holland rief die Hackergemeinde oft zu einem von den Gesetzen auf. Er erinnerte zur Verdeutlichung daran, dass Seiten des Clubs die Verlängerung eines Telefonkabels oder die Inbetriebnahme eines Modems schlimmer bestraft wurde als das Auslösen einer atomaren Explosion. Selbst Richtern führten die Jungs vom CCC vor, wie unerfahren sie doch mit der Technik eigentlich waren. Schon 1985 ließen sich zudem die Grünen vom Chaos Computer Club über die Möglichkeiten der PC-Vernetzung aufklären. Heute werden die Mitglieder des CCC als Sachverständige zu Bundestags. Ein Herzensanliegen war Frau Holland der Kampf für eine offene, Informationen teilende Gesellschaft. Auf Kriegsfuß stand er mit jeglichen Bestrebungen der Content-Industrie, die ihre Produkte unter eine digitale Plombe legen wollte, um damit den Umgang mit Informationsgütern einzuschränken. Zeitlebens kritisierte Frau Holland so vor allem die Musikbranche, die den Konsumenten schon das Herumschrauben an Musikkassetten verbieten wollte und momentan verzweifelt Mittel und Wege sucht, um das Kopieren von CDs und digitalen Formaten zu verhindern. Dem setzte Vau sein Medienverständnis entgegen. Der Computer ist eine Maschine zum Kopieren und Verändern von Bits. Die Musikindustrie muss daher einsehen, dass Kopierschutzverfahren technisch Chance haben. Hacken war für Vau Holland immer von Neugierde und Spieltrieb geprägt, aber mit einem sozialen Gestaltungswillen. Aus den technischen Umgeben wollte er immer einen Zusatz. Wer zum ersten Mal das Wasser fürs Kartoffelpüree mit der Kaffeemaschine heiß gemacht hat, wird sich auch der Mikrowelle oder dem Handy neue Funktionen abgewinnen können, so glaubte er. Die Menschen könnten die ganzen Geräte, die sie in die Finger bekommen und die mehr und mehr technische Funktionalität enthalten, zum Teil auch gesperrte Funktionalität, in einer Art neuer Handwerkerbewegung zerlegen und verbessern. Oft müsste man nur bestimmte Codecs ändern, um mäßig nicht offenliegende Möglichkeiten zu nutzen. Die Jahre vor seinem Tod hatte Vau Holland 2 Jahre lang Kids in einer jener Jugendzentrum das Computern beigebracht. Seit Ende 2000 führt er ein offenes Haus Hacker-Nachwuchs. Der Datenschutzpionier Vau Holland ist am 29.07.2001 im Alter von 49 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, den er 2 Monate vorher erlitt. Seine Philosophie will die Vauland-Stiftung fortführen. www.vauland.de.
Ja, vielen Dank an Carsten für diesen Beitrag. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. GNOME 2, das dürfte euch ja wohl hinlänglich bekannt sein. Dass man dafür spezielle Anwendungen entwickeln kann, auch. Deshalb stellt euch Maurice jetzt ein Buch vor, das euch die Programmierung mit GNOME 2 zeigt.
Der Release von GNOME 2 ist inzwischen schon zahlreiche Anwendungen sind schon portiert. Wer selber auch für den Desktop Programme entwickeln will, für den ist das GNOME 2.0 Entwicklerhandbuch genau das Richtige. Programmieranfänger sollten vorerst vom Buch absehen. Das GNOME 2 Entwicklerhandbuch setzt solide C-Kenntnisse voraus. Um dem Autor folgen zu können, sollte man also schon fortgeschrittene Kenntnisse mitbringen. Für alle die, die diese Kenntnisse besitzen, bietet das Buch eine Fülle an Informationen. Nach der Anleitung folgt die Erklärung der glib. Neben Namenskonventionen werden Dinge wie Routinen, Typen und Uhren erklärt. Das Kapitel 2 widmet sich G-Object und erklärt unter anderem Konzepte der objektorientierten Programmierung, wie zum Beispiel Klassen und Vererbungen. Schließlich schreibt der Autor über GTK Plus, GNOME's Toolkit. Der Autor geht auf die GNOME-Bibliotheken, Glade, GConf, GNOME VFS und einiges mehr ein. Somit stellt das Buch eine perfekte Referenz für alle GNOME-Programmierer dar, ist aber zugleich eine gute Einführung in die GNOME-Programmierung. Wer sich für dieses Thema interessiert, kommt nicht an dem Buch vorbei. Der Autor Matthias Varkus hat sein Buch bei Galileo Computing veröffentlicht. Die ISBN-Nummer und weitere Informationen finden sich wie immer auf unserer Homepage unter www.linuxforus.de.
Wo wir da gerade schon mal beim Thema Werbung in eigener Sache sind, möchte ich euch sagen, dass ich für eine der nächsten Radiotux-Sendungen Bücher mit dem Thema C bzw. C++ unter Linux unter die Lupe genommen habe. In dieser Sendung bin ich aber als Moderator soll ich euch durch die Sendung führen und unterhalten, aber nicht so viel selber reden. Na gut, ich möchte aber doch inhaltsleeres Geschwafel loswerden. Was mache ich da? Hier kommen einfach meine persönlichen 60 Sekunden nur für euch. SEO, SEO, SEO. Richtig viel hat uns das Welttheater in Sachen Ad-Zeit geboten. Neue Lizenzierung, allerlei weitere Ideen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ein Manager von IBM soll jetzt das geäußert haben, was viele von uns schon vorher gedacht haben. Microsoft steckt dahinter. Irgendwie wäre die Sache ja ganz süß, würden sich manche Leute richtig ernst nehmen. Sogar Scott McNeely von Sun warnt, jetzt Linux einzusetzen, wenn der Anbieter keinen Schadenersatz garantieren würde. Sun tut das aber. Und er warnt natürlich völlig uneigennützig. Eckt ist ja auch noch, dass die Leute wirklich Microsoft Shared Source Initiative für der Open Source Lizenzierung ebenbürtig halten. Ich habe den Eindruck, viel mehr Leute labern über Linux und freie Software, als überhaupt Ahnung davon haben, worum es geht. Danke, dass ihr bei meinem kleinen Experiment mitgemacht habt. Dass eine LUG, also eine LUG, eine Linux User Group ist, könnte euch durchaus bekannt sein. Vielleicht habt ihr auch davon gehört, dass diese Linux User Groups sich beim LUG Camp in der Schweiz getroffen haben, und zwar am Christi Himmelfahrtswochenende vom 29.05. bis zum 1.06. Mario Schröder war auch dabei und hat einige Soundschnipsel mitgebracht, und unser Maurice hatte die dankenswerte Aufgabe, diese Schnipsel zusammenzuschneiden und war dabei noch mit dem Problem konfrontiert, Soundschnipsel bei einem Alkoholspiegel, den ich jetzt nicht weiter benennen möchte, um 2 Uhr nachts gemacht worden waren und deshalb die Soundqualität nicht optimal war, was daraus geworden ist.
Das LUGCamp 2003. Ein Treff für Linux-Experten.
In der ganzen Diskussion, ja.
Und seltsame, aber wunderbare Lebewesen.
Jetzt meine Frage, warum bist du mit zum LUGCamp gekommen?
Um was über Linux zu lernen. Also XP hatte ich als letztes drauf bei meinem Laptop und das hat mir nicht so gefallen. Das ist einfach so wie die Windows-Version davor auch. Die fand ich langweilig. Und ich hätte gerne was, womit ich mich beschäftigen kann.
Naja, nun mal ernsthaft. Das LUGCamp in der Schweiz statt. Und wie immer haben sich dort einige begeisterte Linux-Fans eingetroffen. Circa 140 Leute waren dieses Jahr da. Und dass es dort nicht nur um Linux geht, sondern mehr um den Spaß an der Sache, zeigt wohl das folgende Interview.
Mein Name ist Mario Schröder. Bei Radio Tux werde ich euch heute einen kleinen Bericht über das LUGCamp 2003 vorstellen. Vom 29.05. bis zum 1.06. traf sich die komplette Linux-Szene und andere Freaks aus dem Gespräch in Felsberg in der Schweiz, um das alljährliche LUGCamp abzuhalten. Ja, ich habe hier Nick Sutter bei mir, der Entwickler des Drag-and-Drag-Systems. Nick, was oder wie funktioniert Drag-and-Drag überhaupt?
Ja, das ist ganz einfach. Der Trunkenbold registriert sich vor der Party mit bestimmten biologischen Daten. Und jedes Getränk wird dann einzeln bei Verzehr ins Drag-and-Drag eingetragen. Und dadurch hat man alle Daten, die man braucht, um eine Promillekurve zu erstellen.
Was ist eigentlich der Sinn von Drink and Drag? Was hat der Benutzer von Drink and Drag, wenn er fertig ist?
Ja, der Sinn von Drink and Drag, das habe ich mir auch schon gefragt. Aber im Prinzip kann man damit viele schöne Sachen machen, wie zum Beispiel eine Einheitsstatistik. Wann wird man wieder nüchtern sein, voraussichtlich? Man kann simulieren. Aber man kann eigentlich alles damit machen. Stell dir einfach vor, du hast die Promillewerte von irgendjemand, der trinkt, zu jedem Zeitpunkt an einem Abend. Damit kann man alles Mögliche machen.
Und das Ganze wird dann in der Datenbank geschrieben. Was passiert dann mit den Daten?
Ja, die werden hoffentlich möglichst lange gespeichert bleiben und in anderen Partys als Referenzwerte eingesetzt.
Ich habe mitbekommen, dass die gesamten Daten der letzten 4 Jahre bei dir noch auf deinem Computer liegen.
Ja, das sind eben fast schon 600 Records, also praktisch 600 Getränke und ungefähr, also cool.
Gibt es irgendwelche Spitzenreiter, so Ausreißer nach oben oder nach unten?
Ja, ich meine, wir sind Spitzenreiter, aber ja, ich liege ganz gut drin und CHs natürlich.
Welche Technik wird besetzt und beziehungsweise welche Software wurde zur Entwicklung verwendet?
Da gibt es was ganz Tolles dazu zu sagen, und zwar haben wir das schon dreimal von Grund auf neu programmiert, aber ich bin immer bei Perl geblieben und natürlich objektorientiertem Programmierverfahren, und es lief am Anfang nur auf Apache. Mittlerweile ist die Technologie Frontend unabhängig, das kann ich also auf allen möglichen Frontends einsetzen, zum Beispiel in der Shell, als X auf Windows oder im Web oder auf dem Handy, vielleicht auch auf der Xbox.
Gut, jetzt ist ja Drink-Entwicklungsphase. Frage, wo können Entwickler mit dir in Kontakt treten? Wo finden sie irgendwelche Informationen zu Drink and Track?
Ja, die Hauptpage biertrinken.net, die führt auf die Projektpage von Drink and Track, wo man in Kürze, dank Content-Management-Systems, Informationen über Plugin, API, über Frontends oder einfach nur über die Funktionsweise von Drink and Track bekommen kann. Und ich denke mal, da wird sich dann einiges tun, auch mit Community und Forum und so.
Okay, und eine E-Mail-Adresse?
Gebe ich natürlich keine, weil ich will ja keine Spam-Mail kriegen.
Okay, alles klar.
Tja, und schließlich war dann auch das Lookcamp vorbei und man musste sich verabschieden.
Ja, also, macht weiter wie bisher, Leute, und ihr seid alles geile Sieche. Gut.
So, bitte seid mir jetzt nicht allzu böse, dass diese Sendung endlich fertig ist. Es war nämlich nicht allzu einfach für mich, sie auf die Beine zu stellen. Nicht nur, dass ich unter meinem Linux-System es überhaupt nicht hinbekommen habe, vernünftig aufzunehmen, sondern zusätzlich durfte ich dann noch auf einem Windows-System aufnehmen und da gab es einige Schwierigkeiten in Form von Abstürzen. Ich hielt es bisher immer für ein Klischee, dass Windows nicht allzu absturzsicher sei. Jetzt habe ich es am eigenen Leib erfahren. Vielleicht wird es ja doch nochmal besser. An dieser Sendung waren beteiligt Carsten Westdorp, Mario Schröder und außerdem Maurice Renk. Zusammengestellt habe ich das alles. Mein Name ist Thomas Kesselheim. Letztendlich würden wir uns über Kommentare jeglicher Art natürlich freuen. Benutzt entweder das Forum auf unserer Seite oder schreibt an radiotux@linux4us.de oder irgendwas anderes. Ihr findet eine Menge E-Mail-Adressen in unserem Impressum und so weiter. Und ich bin jetzt froh, dass ich fertig bin. Nee, ich bin nicht fertig, die Sendung ist fertig.